Mir persönlich ist bei diesem Rückblick wieder bewusst geworden, wie wichtig es auch für mich ist, bei meiner Tätigkeit als Nachbarschaftshilfe ganz gut auf meine eigenen Kräfte zu achten.
Mit Pflegeleben, der Begleitpodcast für pflegende Angehörige.
Hallo und herzlich willkommen im Podcast mit Pflegeleben, der Begleitpodcast für pflegende Angehörige. Mein Name ist Viktoria Graul und zusammen mit meinen Gästen bekommst du hier Impulse für ein achtsames und selbstbestimmtes Leben bei der Betreuung und Pflege von Angehörigen. Wir hatten hier schon mal über kostenlose Pflegekurse gesprochen, mit denen du dein eigenes Pflegewissen auf das nächste Level heben kannst. Und heute geht's um ein ähnliches Thema, nämlich um die sogenannten Nachbarschaftshilfekurse. Blumen gießen oder den Briefkasten während des Urlaubs lernen, da braucht man jetzt nicht unbedingt Nachhilfe. In der Nachbarschaft füreinander da zu sein, ist für viele total selbstverständlich und geht leicht von der Hand. Aber wenn es um Menschen mit Pflegebedarf in der Nachbarschaft geht, wird's etwas komplexer. Da sprechen wir nicht mehr über kleine Gefälligkeiten, Nähe, sondern über Verantwortung und Entlastung. Genau messen lässt sich das nicht, wie viele Menschen sich in Deutschland ehrenamtlich engagieren. Genauso wie pflegende Angehörige würde ich solche Ehrenamtlichen aber als Heldinnen und Helden des Alltags bezeichnen. Und eine von ihnen ist Gudrun. Sie kommt aus Schleswig-Holstein, ist 72 Jahre alt und unterstützt zwei Nachbarsfamilien, die einmal 5 Autominuten und einmal 20 Autominuten entfernt wohnen. Dabei handelt es sich zum einen um ein Paar, beide um die 90 Jahre alt, beide an einer Demenz erkrankt. Und dann ist da noch eine alleinstehende Dame, auch um die 90, die durch einen künstlichen Darmausgang stark in ihrer Selbstständigkeit beeinträchtigt ist. Wie läuft denn so ein typischer Besuch bei ihr ab?
Montags um 8 Uhr morgens bin ich bei ihr. Wir begrüßen uns und machen einen kleinen Ankommensplausch. Manchmal beziehen wir auch zusammen ihr Bett und machen dann zusammen die Waschmaschine an. Dann bringe ich den Müll zur Mülltonne nach draußen. Weil ich dabei an ihrem Briefkasten vorbeikomme, bittet sie mich zu schauen, ob auch Post da ist. Dann setzen wir uns meistens gemütlich in ihre Wohnküche, trinken ein Glas Wasser und sie erzählt alles Mögliche, was sie beschäftigt, was sie belastet, zum Beispiel von der Familie, vom Pflegedienst, was sie so in der Familie nicht erzählen kann. Wir reden auch über aktuelle politische Sachen, über die hohen Preise zum Beispiel. Und wenn es ihr gut geht, möchte sie manchmal auch Mensch, ärger dich nicht spielen. Über ihre Krankheiten redet sie kaum. Sie will lieber mal was anderes hören und reden. Und bei allen Themen, auch bei den ernsten, findet sich zwischendurch immer mal ein Anlass zum gemeinsamen herzhaften Lachen, was ich als sehr schön empfinde. Und zum Schluss meines Besuches verabreden wir uns für die nächste Woche mit der eindringlichen Bitte von ihr, ich möge doch bitte wiederkommen. Manchmal bekomme ich dann noch den kleinen Besorgungszettel mit für die Apotheke oder Drogerie oder ähnliches.
Ja, solche Botengänge, das ist natürlich für ältere Menschen nicht mehr so einfach. Dazu später aber nochmal mehr. Was ich noch von Gudrun wissen wollte, welche Rückmeldung kommt denn von den pflegenden Angehörigen?
Im ersten Falle bei der 89-jährigen Dame. Pflegende Angehörige sind hier die Tochter und ihr Mann. Die kümmern sich um alles, was nötig ist. Beide Angehörige habe ich kurz kennengelernt und es bestand bisher überhaupt keine Veranlassung, näher in Kontakt zu sein, weil die Mutter ja so viel von mir erzählt und was wir machen. Und das ist für die Angehörigen okay. Im zweiten Haushalt handelt es sich um die Tochter mit ihrem Mann und Familie. Die haben 3 Kinder, die sind beide berufstätig und sie wohnen ca. 8 Autostunden entfernt von den Eltern. In diesem Haushalt ist es so, dass die pflegenden Angehörigen und ich uns inzwischen auch duzen, weil es einfacher ist in unserem Kontakt. Und bei Bedarf habe ich Telefonkontakt mit beiden. Und wenn sie ihre Eltern besuchen, haben wir uns auch schon persönlich kennengelernt und es hat sich ein ganz nettes Verhältnis entwickelt. Zusammenfassend kann ich für beide Besuchsstellen sagen, dass der Kontakt mit den Angehörigen offen, ehrlich und konstruktiv ist. Und es besteht ein gewisses Vertrauensverhältnis, dass man miteinander in Kontakt kommt, wenn dringend das nötig ist.
Also es war damals so, im Ruhestand wollte Gudrun weiterhin etwas Sinnstiftendes machen und sie war zunächst auf Minijob-Basis im Einsatz für einen ambulanten Pflegedienst. Und über diese Ecken hat Gudrun die beiden Familien kennengelernt. Die haben Gudrun dann auch gefragt, ob sie weiterhin unterstützen möchte, nachdem der Pflegedienst insolvent gegangen war. Und das war vor ungefähr 4 Jahren. Seitdem ist Gudrun ungefähr 2 Stunden pro Haushalt jede Woche aktiv. Interessant ist auch, Gudrun hatte sich selbst mal eine Zeit lang um ihre Mutter mit Pflegebedarf gekümmert. Das hat sie aber körperlich und psychisch überfordert und sie musste da einen Cut machen und neu lernen, Grenzen zu setzen. Und ich glaube, diese Erfahrung hat viel mit ihr gemacht, zumal sie sich im Nachgang ja nochmal bewusst dazu entschieden hat, weiterhin zu helfen. Und jetzt in dieser Zeit der Nachbarschaftshilfe hat Gudrun natürlich viel Wissen aufgebaut und beim Zurückblicken wird ihr klar, das erzählt sie mir, wie kräftezehrend und herausfordernd häusliche Pflege tatsächlich ist. Außerdem ist es ihrer Meinung nach teilweise recht kompliziert, Pflege und Versorgung zu organisieren und notwendige Hilfe zu finden, wegen vieler verschiedener Vorschriften und zuständiger Stellen. Und dann erzählt Gudrun noch das hier.
Ich erlebte und erlebe, dass Hilfsbedürftigkeit mit Scham oder mit sich schämen besetzt sein kann, aber auch mit Wut und Aggression oder mit großer Traurigkeit. Außerdem erwachsene Kinder, wenn die vorhanden sind, wenn sie sich um die hilfsbedürftigen Eltern kümmern, entsteht im bisherigen Familiensystem so eine Art Umkehrung von Eltern zu Kindern. Und das kann auch für alle Beteiligten sehr schwer sein. Und mir persönlich ist bei diesem Rückblick wieder bewusst geworden, wie wichtig es auch für mich ist, bei meiner Tätigkeit als Nachbarschaftshilfe ganz gut auf meine eigenen Kräfte zu achten. Und zum Schluss möchte ich noch sagen, dass ich vertieft darüber nachdenke zurzeit, was werden würde, wenn ich selbst ein Pflegefall werden würde.
Ja, also diese Frage stelle ich mir im Zuge der Podcast-Show immer öfter, aber ich bin fest davon überzeugt, dass von uns beiden Gudrun diejenige wäre, die besser vorbereitet ist. Gudrun hat nämlich schon einen Grund- und Aufbaukurs zur Nachbarschaftshilfe in der Tasche, einfach weil sie über die rechtlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen informiert sein wollte. Und in solchen kostenlosen Kursen wird mit einigen der gängigen Klischees mal ordentlich aufgeräumt. So ersetzt geschulte Nachbarschaftshilfe zum Beispiel keine professionelle Betreuung.
Die Grenze für Nachbarschaftshilfe ist durch gesetzliche Vorgaben auf jeden Fall klar umrissen. Der Gesetzgeber sagt eindeutig, dass Pflege im Sinne der Nachbarschaftshilfe nicht zu erbringen ist. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist denn Pflege? Und da geht es eben wirklich um die Dinge, die körperliche Unterstützung ist für ein Wohlbefinden, für ein hygienisches Dasein. Und es gibt da lediglich eine Ausnahme und das ist der Toilettengang. Da muss dann jeder Nachbarschaftshelfer für sich ganz klar auch seine Grenzen ziehen. Was kann ich eigentlich erbringen?
Wenn dir diese Stimme bekannt vorkommt, dann liegst du richtig. Das ist Urte Speckenbach von der Johanniter Unfallhilfe. Sie war bereits zu Gast in der Folge zum Thema Pflegekurse. Und auch beim Thema Nachbarschaftshilfe kann sie ein Wörtchen mitreden. Mehr als 40 Kurse dazu hat sie bereits geleitet. Was zählt denn zu den klassischen Aufgaben, die von helfenden Personen in der Nachbarschaft übernommen werden?
Der Bereich, der am meisten in der Nachbarschaftshilfe vertreten ist, als unterstützende Tätigkeit, ist tatsächlich Begleiten bei Aktivitäten außerhalb des Hauses. Denn das ist eben gerade für die Senioren eben ganz schwierig, gerade wenn jemand mit dem Rollator unterwegs ist, wenn die Bürgersteige dann hubbelig sind oder also ich lebe in einer Stadt mit ganz viel Kopfsteinpflaster, dann ist das für die Menschen total schwierig, da mit dem Rollator zurechtzukommen. Darüber hinaus kann man das, glaube ich, sehr schwer verallgemeinern. Also es gibt Themen, so Beschäftigung zu Hause, das geht über einfach Kaffeeklatsch zusammen machen und einfach nur schnacken, sich Dinge erzählen aus dem täglichen Leben und auch aus der Vergangenheit. Ganz oft sind das so die Dinge, die man zu Beginn einer Nachbarschaftshilfe tut. Denn man muss sich ja auch letztendlich erstmal kennenlernen. Und dann hängt es natürlich auch ganz extrem davon ab, welche Interessen die einzelne Person hat. Denn wenn jetzt ein Nachbarschaftshelfer Kino hasst, aber die zu betreuende Person Kino liebt, dann wird sich das nicht so gut ergänzen.
Übrigens auch ziemlich gut besucht werden diese Kurse gerade, weil da die Möglichkeit der Abrechnung besteht, erzählt mir Ute Speckenbach. Und spätestens hier wird's für dich interessant, falls du schon damit liebäugelst, eine helfende Person von nebenan zu engagieren. Es gibt ja diesen monatlichen Entlastungsbetrag und unter bestimmten Voraussetzungen, wenn du zum Beispiel deine Mutter mit Pflegebedarf hast, kannst du das einsetzen, um Nachbarschaftshilfe als Aufwandentschädigung abzurechnen. Das heißt also, so können die Zeit und der Einsatz der Ehrenamtlichen gewürdigt werden, aber auch nicht jeder ist da empfänglich für und will Dinge dokumentieren und Nachweise liefern. Gudrun zum Beispiel versteht ihr Ehrenamt als Freundschaftsakt. Und das bringt mich jetzt auch zu meiner letzten Frage. Wie gelingt es denn, langfristig eine verlässliche Unterstützung zu bleiben und die Freude am Ehrenamt zu bewahren?
Da ist ein ganz klarer Tipp, begrenzte Angebote machen. Das heißt also nicht sich mit Haut und Haar anbieten, sondern wirklich sagen, ich stelle mir vor, dass ich zweimal in der Woche für eine Stunde oder für zwei Stunden zu Ihnen komme, und das auch nicht dann so ins Unendliche ausweiten, wenn man es denn gerade so nett hat, um halt diese Grenzen klar zu ziehen. Also eigene Grenzen ziehen, ganz wichtig. Dann auf gar keinen Fall in so eine Funktion rutschen, dass man immer, wenn Not am Mann ist, ansprechbar ist für die Person, zum Beispiel einfach ein Telefon ausstellen, wenn das nicht anders geht. Dann muss man sich auch über seine eigenen Kapazitäten im Klaren sein. Also ich hatte vorhin diesen Toilettengang angesprochen. Das heißt also, wenn ich für mich entscheide, ich kann auf gar keinen Fall einer erwachsenen Person beim Toilettengang helfen, dann muss ich das auch kommunizieren und umsetzen, damit ich da nicht selber in die Bredouille komme und am Ende mich gar nicht wohlfühle in meiner Rolle dort. Und dann finde ich es immer noch ganz wichtig, dass man, wenn es denn gibt, mit Angehörigen in Kontakt ist, damit man einfach Dinge, die man selber beobachtet, an jemanden weitergeben kann. Denn das erleben viele, dass sie was beobachten, aber dann gar keinen haben, dem sie das weitergeben können und sich dann verpflichtet fühlen, Dinge zu regeln, dass die aber nicht in ihren Aufgabenbereich fallen. Und deswegen, also wenn es Angehörige gibt oder andere, die irgendwie zuständig sind wie Betreuer oder so, dann sollte man das auch tun, dass man da Kontakt aufnimmt und in Einverständnis mit der betroffenen Person eben auch festlegt, dass man im Falle eines Falles sich an die wenden kann.
Und das ist das Fazit.
Bereits kleine Gesten wie eine gemeinsame Teepause oder ein Blick in den Briefkasten können den Alltag der Nachbarsfamilie mit Pflegebedarf spürbar erleichtern. Hilfe beim Toilettengang? Das wäre okay. Bei allen anderen Dingen lass die Profis ran. Denn geschulte Nachbarschaftshilfe ersetzt keine professionelle Pflege. In einigen Bundesländern besteht die Möglichkeit, spezielle Schulungen zur Nachbarschaftshilfe zu absolvieren. Das bildet dann die Grundlage dafür, geleistete Hilfe für eine Nachbarsfamilie mit Pflegebedarf bei der Pflegekasse in Rechnung zu stellen. Die Regelungen sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Den Link zu einer Übersicht mit drängenden Fragen und Ansprechpartnern packe ich dir in die Shownotes. Nachbarschaftshilfe ist auch eine Art Frühwarnsystem. Gerade weil man so nah dran ist, fallen zum Beispiel Veränderungen im Verhalten von Menschen mit Pflegebedarf eher auf und können den Familienmitgliedern berichtet werden. Damit Nachbarschaftshilfe auf Dauer für alle passt, braucht es eine Mischung aus Vertrauen, Offenheit, Lernbereitschaft und Respekt vor Grenzen. Wenn dir diese Folge gefallen hat von Mit Pflege leben, der Begleitpodcast für pflegende Angehörige, dann abonniere diesen Podcast, empfehle ihn weiter. Damit hilfst du uns, noch bekannter zu werden und aktiviere auch die Glocke, um zukünftige Folgen nicht zu verpassen. Schau dir auch unbedingt das neue Angebot der Johanniter an. Mit Pflege leben, so heißt nicht nur der Podcast, nein, das ist auch der Name einer App, die in allen App Stores verfügbar ist. Dort erhältst du fundierte Informationen, klare Schritt-für-Schritt-Anleitungen, eine Übersicht über deine möglichen Budgets sowie praktische Organisationstools. Den Link zur Mit Pflege leben App packe ich dir in die Shownotes. Ja, und für Feedback, Fragen oder Erfahrungsaustausch schreib mir gerne an podcast@mitpflegeleben.de. Schön, dass du zugehört hast. Pass gut auf dich auf und bis zur nächsten Folge.